Herzlich willkommen bei Ring the Bell, der Börsen- und Finanztalk, der das Wichtige vom Unwichtigen trennt und hinter die Themen blickt, welche für Anleger wirklich relevant sind.
Ja, hallo zu einer neuen Folge von Ring the Bell, die dritte Episode bereits. Herzlich willkommen von meiner Seite. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, auf info@ringthebell.ch einfach eine E-Mail schreiben, die wir dann in den nächsten Folgen beantworten werden. Wieder an meiner Seite, wie immer, Marco Eberle. Hallo Marco, alles klar bei dir?
Hallo Christian, ja, danke, soweit alles klar. Bin ein bisschen erkältet, oder ja, nicht nur ein bisschen, sogar ein bisschen stärker. Habe heute Morgen gelesen, dass die Grippewelle in der Schweiz vorbei sein sollte. Bei mir ist sie angekommen. Aber ja, sonst alles soweit gut. Und darum nehmen wir diese Folge jetzt auch ein bisschen verspätet auf. Und somit natürlich auch von mir ein ganz herzliches Willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, deine Stimme hört sich auf jeden Fall wieder top an. Und wir lassen das noch über einen AI-Filter laufen und dann merkt man gar nichts. Nee, dann wollen wir doch gleich einsteigen. Wir haben das Feedback bekommen, dass die Folgen etwas zu lang sind. Wie gesagt, unser Ziel ist immer 30 Minuten. Werden wir natürlich auch wieder heute nicht erreichen, aber das Ziel bleibt bestehen. Steigen wir gleich ein. Marco, was hat dich die letzten zwei Wochen überrascht? Positiv, negativ? Was ist bei dir so ein bisschen als Aha-Moment vielleicht hängen geblieben?
Ja, also nicht so viel, aber ich denke so, also ob es jetzt positiv ist, ja, grundsätzlich schon, finde ich, ist eigentlich die Reaktion der Aktienmärkte aktuell auf die ja, schwerwiegende Situation im Iran. Und das hat mich schon überrascht, oder wenn wir da Stand heute quasi auf die Zahlen schauen, oder? Und insbesondere beim amerikanischen Aktienmarkt, oder? Da haben wir ja praktisch noch gar nichts gesehen im Sinne von einer Korrektur. Das heißt, aktuell sind wir bei 5,6% negativ im amerikanischen Aktienmarkt. Also eigentlich völlige Normalität bei den Aktien, Korrekturgrößen eben in dieser Größenordnung. Und ja, für mich ist doch eine Überraschung, finde ich, ja, dass das eben vor allem am amerikanischen Aktienmarkt bis jetzt eigentlich noch zu fast keinen Konsequenzen geführt hat und zeigt für mich natürlich auch ein bisschen eine Entspanntheit, sage ich jetzt mal, vom Markt, aus Marktsicht, oder dass der Markt doch irgendwo einpreist, dass das Ganze irgendwann dann auch wieder mal zu Ende geht, dass das eigentlich nur kurzfristige Auswirkungen haben dürfte. Und das finde ich sehr interessant. Die europäischen Aktien haben ja deutlich mehr korrigiert. Aber eigentlich ist es für mich eine positive Nachricht, sage ich jetzt mal, eben, dass wir hier eigentlich eine relativ hohe Gelassenheit sehen, zumindest des amerikanischen Aktienmarktes. Das so, ja, als positive Überraschung jetzt seit Anfang Jahr im Prinzip schon.
Okay. Ja, ich kann das zu einem gewissen Teil oder zu einem gewissen Grad mit dir teilen. Ich glaube, der Markt preist einfach das ein, was er einpreisen kann. Und es ist immer noch möglich, dass das in ein paar Wochen vielleicht vorbei ist. Und der Markt weiß das natürlich auch nicht. Ich glaube, da sind wir vielleicht auch schon direkt beim Topic du jour. Oder das ist Iran immer noch das beherrschende Thema. Es gibt da noch ein paar Nebengeräusche auf anderen Bereichen, aber die überwiegen zurzeit nicht. Es ist allgemein eigentlich immer so, dass ein Thema dominant ist und dann, wenn das dann wieder abflaut, die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Aber ja, das Iran-Thema ist dominant immer noch und ich glaube, der Markt preist einfach, wie gesagt, das ein, was er kann, weil das Outcome eigentlich ziemlich binär ist, meiner Meinung nach. Oder was wir wissen, die Straße geht irgendwann wieder mal auf. Aber was alle nicht wissen und deshalb sich alle immer darüber unterhalten, weil man dann mehr wissen will oder erhofft, mehr zu wissen, wann geht die Straße auf. Und ich glaube, das weiß einfach niemand und das weiß der Markt auch nicht. Und deshalb macht es weder Sinn, dass wir auf Allzeithoch sind und dass wir ein gutes Sentiment im Markt, im Aktienmarkt haben, noch würde es Sinn machen, dass der Aktienmarkt jetzt voll crasht und eben das 1973er Szenario da bei der ersten Ölkrise quasi sich wiederholt. Da hatten wir einen sehr starken Bärenmarkt, ich glaube so 40-50% Verlust bei den Aktien. Und das muss ja nicht das Outcome sein und deshalb, wieso soll das eingepreist sein? Ich glaube, das hängt dann alles davon ab, wie eben die nächsten Wochen und vielleicht Monate verlaufen. Und weil, wie gesagt, das niemand weiß oder zumindest ich mir nicht zutraue, das zu wissen, ist es auch im Moment eigentlich wenig relevant, zumindest für uns in den Portfolio-Entscheidungen. Ist dann eher vielleicht, oder weil man weiß, okay, oder ziemlich sicher weiß, das muss man immer auch ein bisschen mit Vorsicht sagen, sicher gibt es an Märkten sehr selten das Wort, aber weil man fast sicher weiß, dass die Straße irgendwann mal wieder aufgeht, wird irgendwann auch mal der Punkt kommen, um den Dip zu kaufen. Es ist dann, wie gesagt, die Frage, wann. Und heute stellt sich die Frage wahrscheinlich noch nicht, oder?
Okay, also ich sehe das grundsätzlich ziemlich ähnlich, oder? Die Frage ist schon, oder? Also die wird mir auch in diesen Tagen vermehrt gestellt, oder? Eben, den Dip zu kaufen, oder? Wann ist dann dieser Moment, oder? Also ist dieser Moment vielleicht schon jetzt da, dass man sagt, okay, vielleicht mit einem Teil, wenn man da vielleicht noch gewisse Liquiditätsreserven hat, oder könnte man da bereits jetzt einsteigen? Eben, ich habe es vorhin ein bisschen gesagt, oder wenn wir zum Beispiel den Schweizer Aktienmarkt anschauen, da haben wir dann doch ja, wesentlich mehr korrigiert, zweistellig jetzt bereits seit den Höchstständen, das ist ja noch nicht lange her. Und da sind dann doch auch, finde ich, ja, Qualitätsunternehmen in der Schweiz, die relativ stark eingebüßt haben. Und vielleicht können wir doch ein bisschen die Frage noch vertiefen, oder ist dann jetzt bereits ein guter Zeitpunkt? Denn wenn natürlich das Ganze quasi dann vorbei ist, oder eben diese Öffnung dieser Straße von Hormuz dann wieder da ist und so, dann ist vielleicht, soll ich sagen, ja, dann ist eben nicht mehr der Dip, oder? Sondern ist vielleicht der Dip schon wieder durch. Könnte sein, oder? Aber eben das, was heißt, wie bist du da unterwegs aktuell, wenn dich quasi konfrontieren, wäre vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, vielleicht die Aktienquote zu erhöhen? Oder eben
ja, den guten Zeitpunkt, den weiß man halt erst im Nachhinein. Also beim letzten Podcast haben wir ja gesagt, dass wir den Dip gekauft haben, aber das hat sich dann nach ein paar Tagen wieder erledigt und die Position haben wir wieder verkauft und im Moment kommt immer ein bisschen aufs Mandat drauf an. Aber bei den ganz Aktiven haben wir rund 20% jetzt Cash. Und ja, den Dip jetzt kaufen, oder da geht bei uns halt die Analyse vor und dann die Marktsignale. Und im Moment ist die Analyse eher negativ. Oder wir haben jetzt, oder wir werden eine höhere Inflation bekommen. Das Wirtschaftswachstum hat sich ein bisschen abgeschwächt, auch schon vor dem Krieg. Das spricht dann nicht so für ein übermäßiges Engagement. Und dann ja vom Markt, ja, da hast du schon recht, oder? Wenn die Straße aufgeht, dann geht es dann schnell. Aber ich glaube, da kann man dann schon noch ein bisschen reagieren. Oder wenn man jetzt vielleicht eine ähnliche Situation, muss man immer aufpassen natürlich mit solchen Vergleichen, aber im letzten Jahr, oder war ziemlich genau vor einem Jahr, das mit den Zollentscheiden, wo dann der Markt getankt hat und dann am, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch in der Folgewoche, glaube ich, 7. April oder so war es, der Liberation Day oder die Verkündung war am 2. April. Und dann am 7. oder am Abend kam dann die Entscheidung, dass er mal die Zölle wieder zurücknimmt. Und das war dann das Tief. Und ja, da hättest du jetzt auch am nächsten Morgen noch kaufen können. Oder die Aktienmärkte in der Schweiz oder in Europa waren dazu. Und wir haben zum Beispiel dann direkt am, nee, das war dann schon am Montag, aber man hätte dann trotzdem noch kaufen können. Und oder die Rallye, die ging dann über das ganze Jahr. Und oder auch jetzt hier, wenn egal wo das Tief dann sein wird, ob's, nehmen wir mal an, jetzt ist das Tief, und auch wenn heute dann entschieden würde oder man wüsste, ja, es ist ziemlich bei einem Ende, der Markt geht ja dann nicht gleich in einer Stunde wieder auf Allzeithochs, also kann man dann schon ein bisschen reagieren, oder? Bei mir ist halt einfach, oder das Outcome ist extrem binär. Oder wenn der Entscheid kommt, dann ist das Tief drin und dann geht schnell hoch. Aber ich weiß nicht, wann der Chai kommt. Und rein vom Technischen her habe ich im Moment keine Signale, um große Aktien zu kaufen. Ja. Das ist meine Antwort dazu.
Okay. Also hohe Crashquote und ein bisschen auf der Seitenlinie stehen und das Ganze weiter beobachten. Aber vielleicht auch relevant, oder? Ich glaube, sicher investiert bleiben, oder? Das kann man, glaube ich, auch.
Ja, along auch. Oder es kommt immer auf die Strategie drauf an. Oder wenn jemand eher ein Buy-and-Hold-Investor ist, ja, dann auf jeden Fall investiert bleiben. Weil, also ich glaube jetzt auch nicht hier, dass die nächste große Depression vor der Tür steht Und du hast gesagt, oder 7-6% im US-Markt, Europa vielleicht knapp 10. Einfach rein statistisch eine 10% Korrektur. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber es passiert einmal im Jahr oder alle zwei Jahre oder so. Also häufig, das ist völlig, also völlig normal. Und also wenn man jetzt schon die Nerven verliert, dann hat man entweder zu hohes Risiko oder ja, keine gute Strategie, glaube ich. Ja. Es gibt keinen Grund, jetzt irgendwie den Kopf zu verlieren. Also wirklich nicht.
Ja. Sehe ich auch, dass man vielleicht ein bisschen den ganzen Noise rundherum ein bisschen ignorieren, momentan auch sicher auch eine gute Strategie, oder?
Ja, immer das trennen, was vielleicht interessant ist, von dem, was für den Markt, Entschuldigung, und am Schluss auch fürs Depot relevant ist. Mhm. Genau. Ja gut, dann haken wir mal das aktuell ab. Ich glaube, die ganzen Diskussionen, Zinsen und so, das ist auch Neues, will ich nicht gleich sagen, aber ja, das ist nicht im Moment so relevant, glaube ich. Das können wir dann vielleicht im nächsten Podcast dann wieder aufnehmen. Weil was wir auch immer machen im Podcast ist, wir, Marc und ich, oder wir kommen ja wirklich voll aus der Praxis, oder wir reden über das, was wir tun. Und da haben wir natürlich auch immer interessante Praxisfälle oder Anliegen aus unserer Kundschaft. Und da ist Marco ein Thema quasi ja nicht direkt über den Weg gelaufen, weil es sehr dominant ist, wo er mir darüber erzählt hat. Oder das habe ich ihm direkt gesagt, hey, das müssen wir unbedingt machen, weil das ist bei mir natürlich auch eine wichtige und dominante Frage. Und ja, Marco, was hast du da für ein Thema?
Genau, also wir haben das ja letztes Mal schon bereits ein bisschen angeteasert, und zwar geht es so um ein klassisches, sage ich jetzt mal, ausgewogenes Portfolio. Man spricht ja auch so von einem 60-40 Portfolio, und viele Anlegerinnen und Anleger, also insbesondere Privatanleger, die ja, fühlen sich in einer so klassischen ausgewogenen Strategie schlussendlich auch wohl, beziehungsweise wenn man eben auch quasi ein Risikoprofil hat mit den Kundinnen und Kunden, oder? Dann ist es so, dass, ich würde sagen, ein Großteil, oder, nach Beantwortung gewisser Fragen dann schlussendlich in so einer Strategie drin landen. Und ich darf ja immer ganz viele Portfolios untersuchen, und das sehe ich natürlich dann auch wirklich auch live, oder, dass eben die Struktur dann meistens ja, einen substanziellen Aktienanteil beinhaltet, eben vielleicht 50%, vielleicht 60%, aber der Rest, der wird dann natürlich auf andere Anlagenklassen verteilt und insbesondere natürlich auf die Anlageklasse Obligationen. Und wenn man dann so diese Portfolios eben einfach mal anschaut, und das merken die Kunden natürlich auch, oder, dann sieht man einfach, dass die Rendite relativ schwach war, sag jetzt mal, wenn man das zum Beispiel auf 5 Jahre anschaut, oder. Und wenn man dann nochmals ein bisschen mehr ins Detail geht, oder, dann sieht man einfach auf diesem substanziellen Obligationenanteil, also sagen wir eben 30% oder 40% als Beispiel, oder, war einfach eine negative Rendite in der Vergangenheit. Und ja, da sind natürlich die Leute dann auch ein bisschen verunsichert, dass sie sagen, macht es überhaupt noch Sinn, oder, dass ich da so viel in Obligationen investiert habe, beziehungsweise, was ich auch immer wieder feststelle in der Praxis ist, die allermeisten Leute sind sich dem natürlich auch nicht bewusst, oder? Also sie wissen zwar, wir haben keine Zinsen mehr in der Schweiz, Leitzins ist bei null, oder? Gestern bestätigt. Aber was sie nicht wissen ist, dass dieser Anlageteil eben keine Rendite abwirft, beziehungsweise je nach Marktsituation oder Zinssituation es eben auch dazu führen kann, dass diese Anlageklasse auch eine negative Rendite sogar bringen kann. Und das war genau der Fall, oder? Wenn wir jetzt das zum Beispiel eben mal auf 5 Jahre anschauen. Und dann ist natürlich die berechtigte Frage, ja, macht es eben noch Sinn, überhaupt Obligationen zu halten in einem Portfolio? Und wenn man das Portfolio ja verwalten lässt, oder, dann ist das ja nicht gratis, das ist auch richtig so, oder? Aber im Grundsatz kommen dann da noch die Kosten auch noch oben drauf, oder sehen wir dann nachher noch, oder diskutieren wir sicher noch ein bisschen im Detail, oder? Und dann stellt sich hier einfach die Frage, oder, ist das noch ein quasi zukunftsgerichtetes Modell, dieser Klassiker aus der Vergangenheit, wenn man so möchte, im aktuellen Umfeld, dass wir eben leider, oder man kann auch sagen, vielleicht zum Glück haben in der Schweiz, oder dass wir eben faktisch eigentlich keine Zinsen mehr haben oder nur sehr tiefe Zinsen haben. Das war so ein bisschen die Ausgangslage von der ganzen Diskussion und ich finde es eine super spannende Frage, die mich wirklich immer wieder beschäftigt in der Diskussion, dann eben auch in der Live-Praxis, dass ich das ja wirklich versuche, dann auch ehrlich und erklärbar eigentlich zu diskutieren mit meinen Kundinnen und Kunden.
Ja, das ist ein ultra, ultra interessantes und wichtiges Thema, oder das mir auch jeden Tag begegnet, sei es, wenn ich wie du auch eine Portfolioanalyse mache von einem anderen Anbieter und ja, wie gesagt, oder viele Leute, für die passt halt eine reine Aktienstrategie nicht. Kann man noch lange sagen, ja, dein Anlagehorizont ist mehr wie 10 Jahre oder es trifft auf sehr viele Leute zu. Aber halt das Risiko, sprich die Volatilität, die damit einhergeht, ist halt für die allermeisten Leute nicht zu viel. Oder es ist immer einfach gesagt, ja, du musst einfach nur buy and hold, aber es zeigen auch Studien und jeder, der selber schon mal angelegt hat und weiß, wie der Mensch funktioniert, oder Verlustaversion ist doppelt so hoch wie quasi ein Gewinn, oder ein Gewinn gleicher Höhe wird nur halb so, macht einen nur halb so quasi glücklich wie, oder wie emotional halb so stark gewichtet wie ein Verlust, dessen muss dann doppelt so hoch sein oder so. Und ja, und da hört es dann bei den meisten Leuten so bei 30% Verlust auf. Und wer das ein bisschen die Aktiengeschichte kennt, wenn du immer in Aktien investiert bist und einen langen Anlagehorizont hast, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, geht gegen 100, oder dass du irgendwann mal Drawdowns von 40, 50, 60% hast. Den Worst Case aller große Depression von 80-90%, den lassen wir jetzt mal weg, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr. Und ja, da muss man halt sich die Frage stellen, oder? Und vor dieser Frage stehen wir dann auch, ja, was mache ich mit dem Rest? Oder? Und da ist immer der Klassiker, dieses Balance-Mandat, das in Europa, aber eigentlich überall verbreitet ist, das ist in der Aktienanteil immer so plus minus 50%. Und was so der Klassiker aus dem eher angelsächsischen Raum ist, ist das 60-40-Portfolio, ist eigentlich vom Risikoprofil das gleiche, oder 60% Aktien und 40% Bonds. Und vielleicht, wie wir diese Frage angehen und ob das noch zukunftsträchtig ist, für solche Fragen an der Börse ist vielleicht immer ein Blick in die Vergangenheit mal nützlich, oder dass man vielleicht ein bisschen ein Bild davon bekommt, was zumindest in der Vergangenheit möglich war. Und da schauen wir uns mal zuerst einen sehr langfristigen Chart an, eben eines solchen 60-40-Portfolios. Für die, die nur jetzt zuhören, wir haben hier Daten aus Amerika, also amerikanische Aktien und amerikanische Anleihen-Bonds. Und der Chart geht ziemlich weit zurück, bis 1900, also über 100 Jahre. Und was man hier sieht, ist, vielleicht zwei Dinge, ja, langfristiges Anlegen lohnt sich, oder der Chart, der zeigt klar nach oben, die Rendite habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber das werden wahrscheinlich so 4-5% nominal sein. Und das Zweite, was man sieht, ist, es gibt immer wieder längere Phasen, mit denen man mit so einem Portfolio kein Geld verdient, oder? Und wir haben hier jetzt 4 Phasen eingezeichnet. Mal schauen, ob jetzt dann vielleicht die 5. kommt. Und die Zukunftsfrage, da kommen wir dann nachher drauf. Wir haben ja 4 Phasen. Die erste, so während dem Ersten Weltkrieg, die ging 17 Jahre, oder? Wo man mit so einem Depot kein Geld verdient hat. Und nicht nur kein Geld, dazwischen war dann noch die große Depression. Da hat man dann vielleicht mit so einem Depot 50-60% verloren. Dann während des Zweiten Weltkriegs 10 Jahre. Die längste Phase war während der großen Inflation, Ende der 60er bis Anfang der 80er Jahre, das waren 19 Jahre. Oder wenn man dort sich die realen Renditen anschaut, oder hohe Inflationsphase, da hat man mit Bonds in dieser Zeit rund 80% verloren, mit Aktien 60%. Dazwischen lagen mehrere Bullen- und Bärenmärkte, oder wo es dann mit Aktien wieder 50-60% hochging, dann wieder 40% runter. Und dann die letzte solche Phase war nach dem Platzen der Technologieblase im Jahr 2000. Und da musste man dann etwa bis ins Jahr, glaube ich, 2013, 14 warten, bis man dann wieder bei Null war. Und dazwischen lagen dann auch 2 größere Bärenmärkte. Oder was man vielleicht daraus ableiten kann, ist auch wieder völlig prognoseunabhängig. Ja, die Wahrscheinlichkeit, wenn es das in der Vergangenheit schon gab, ist groß, dass in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, was auch immer, auch mal wieder eine längere Phase kommt von 10 Jahren plus, wo man mit einer solchen Strategie, wo man halt nur auf zwei Assetklassen, Aktien und Bonds setzt, keine guten Renditen erwirtschaftet. Und was das vielleicht dann für die Zukunft bestimmt, ist, wenn wir uns diese zwei Assetklassen mal auch wieder langzeitfristig separat anschauen auf dem nächsten Chart. Hier sehen wir dunkelgrün wieder die Aktien oder eigentlich den gleichen Chart. Da geht es noch ein bisschen weiter zurück bis ins Jahr 1871. Und dann die Anleihenrendite, die fängt dann ein bisschen später an, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da sieht man halt oder zwei vielleicht wichtige Phasen, wenn man jetzt auf den Anleihenchart schaut, oder man sieht eine lange Tiefzinsphase, so nach dem, ja, nach der Weltwirtschaftskrise oder der 30er Jahre. Und die Zinsen haben dann über mehrere Jahrzehnte langsam angefangen anzusteigen. Und die Kulmination war dann eben wegen der großen Inflation Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Oder hier sind die 10-jährigen Staatsanleihen aufgezeichnet. Und die hatten da einen Peak von, glaube ich, waren 15,8%, also rund 16%. Und das Zweite, was man sieht, ja, seither sind die Zinsen stetig gesunken, oder? Bis auf das Tief dann nach Corona, wo, ich glaube, der Tiefzinssatz in den USA war, glaube ich, da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lassen, also deutlich unter 1%, aber nicht im negativen Bereich, im Unterschied zu Europa und auch Schweiz, Europa. Und da stellt sich halt dann die Frage, oder wenn die Zinsen bei Null oder nahe Null oder vielleicht im negativen Bereich sind, oder wenn man sich ein bisschen mit der Anleihenmathematik auseinandersetzt, bedeutet eigentlich ein tiefer Zins automatisch ein höherer Preis. Wie hoch das der Preis dann steigt, hängt ein bisschen von der Anleihe selber ab, wie ist die Laufzeit und so weiter. Aber grundsätzlich ist das ein mathematisches Modell. Das heißt, ja, wenn die Zinsen schon bei Null sind, ist das Upside automatisch extrem begrenzt. Aber natürlich das Downside auf der anderen Seite relativ hoch, oder? Und je tiefer das die Zinsen sind und je länger die Anleihe läuft und auch wenn noch ein Coupon dabei ist und so, dann kann dann schon eine kleine Zinsänderung, kann dann einen großen Effekt haben auf die Preisentwicklung einer solchen Anleihe. Und da, was man auch noch auf dem Chart sieht, ist ein bisschen noch vor Corona, dieser rote Punkt, das war im Herbst 2019, oder da waren wir eigentlich schon an einem Menschheitstief von den Zinsen, oder es gibt eine ganz langfristige Studie der englischen Notenbank, die haben mal die Zinsen für die letzten 5000 Jahre versucht zurückzurechnen, natürlich nicht mit täglichen Preisen, aber einfach mal so versucht zu rekonstruieren, und da hat man wirklich gesehen, im nach Corona, aber auch schon im 2019, da hatten wir die tiefsten Zinsen in der Menschheitsgeschichte. Und da kann man sich dann als langfristigen Anleger schon die Frage stellen, ja, ob es dann langfristig auch Sinn macht, wenn ich 40% meines Vermögens in einer solchen Anlageklasse habe. Oder und da hatten wir jetzt damals schon eigentlich den Switch gemacht, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen die Anleihenquote strukturell senken in den Depots. Und dann, ja, stellt sich halt die Frage, ja, was mache ich damit? Ich kann da nicht einfach, ja, das dann völlig mit Aktien substituieren, vielleicht ein bisschen mit Cash oder also ganz, ganz kurzfristigen Anleihen, ja, möglich, vielleicht ein bisschen die Aktienquote erhöhen, aber was sicher unterrepräsentiert war damals, heute eigentlich immer noch, aber damals noch umso mehr, war zum Beispiel Gold, und da haben wir einen großen Teil dann mit Gold substituiert. Und auf der nächsten Folie sehen wir, das ist jetzt nicht ein reales Depot, aber einfach so eine Grafik, oder wo wir das klassische 60-40 vergleichen, seitdem eigentlich dieses Zinstiefs, das heißt die letzten rund 6 Jahre. Und wenn wir dieses 60-40 dann einfach ändern, ganz einfach, und sagen, hey, die Hälfte dieser Anleihen-Obligationenquote substituieren wir mit Gold und dann einfach die Renditen anschauen. Und ja, klar, damals wusste wahrscheinlich auch noch niemand, und zumindest sind wir auch nicht davon ausgegangen, dass dann Gold die nächsten Jahre so stark performen wird. Aber ja, der Renditeunterschied ist dann schon ziemlich, ziemlich deutlich. Oder die einzelnen Zahlen sind jetzt nicht so interessant, aber man hat doppelt, mehr als doppelt so gut hat so ein Portfolio performt. Und ja, die Frage war vor 5 Jahren schon aktuell und die Zinsen sind dann halt wieder ein bisschen angestiegen nach Corona im Zuge eben wieder einer Inflation. Und Anleihen haben dann auch, eben weil die Zinsen steigen, extrem schlecht performt. Oder das gesagt, Marco, in den letzten 5 Jahren waren Anleihen nur ein Verlustgeschäft und wir sind dort immer noch in einem Bärenmarkt. Das ist der längste Bärenmarkt übrigens der Geschichte. Sie hat auch eigentlich viel zu wenig diskutiert oder bemerkt. Und ja, da wir uns jetzt wieder, zumindest in der Schweiz, an der Nullgrenze befinden, aber auch zum Beispiel in Europa, oder wenn man die Inflation noch dazu rechnet, die dort viel höher ist, hat man dort auch, ich würde sagen, real etwa null, vielleicht auch nur leicht negative Zinsen. Also man ist man eigentlich in der gleichen Situation. Was macht man mit Bonds? Und ja, und da, wie geht man in Zukunft vor? Da will ich jetzt das Wort dir gerne übergeben.
Super, also sehr interessant. Eben, wir haben das im quasi Vorgespräch schon ein bisschen andiskutiert, oder? Also die Vergangenheit ist das eine und das haben wir jetzt ja sehr schön gesehen, oder? Dass wir eigentlich so historische Tiefzinsstände ja in den letzten Jahren, oder? Das eigentlich erlebt haben und das entsprechend immer noch so ist. Und mir persönlich ist es aber wichtig, jetzt auch ein bisschen den Fokus auf die Zukunft zu legen und vielleicht jetzt auch nicht irgendwo auf mehrere Jahrzehnte, sondern eben eher die kurzfristige Zukunft. Oder weil schlussendlich ist das doch auch das, was der Anleger für den Moment zumindest interessiert. Oder? Und was wir auf diesem Slide, auf dieser Folie hier sehen, ist der sogenannte Swiss Bond Index. Der Swiss Bond Index ist im Prinzip der Referenzindex, wo alle investierbaren Obligationen, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, in der Schweiz quasi vereint sind in diesem Index. Mit investierbar heißt das in einer gewissen Qualität, also von einem Rating von dreifach A bis dreifach B. Und ja, was man hier sieht auf diesem Chart ist eigentlich, dass wir hier auch schon bei den Renditen, also hier sprechen wir eben von den Durchschnittsrenditen, von allen diesen Obligationen, die hier in diesem Korb drin sind, dass wir hier bei diesen Renditen auch schon im negativen Bereich waren. Das war konkret eben auch in der Negativzinsphase in der Schweiz. Dann sieht man sehr schön eigentlich den Anstieg, den kurzfristigen Anstieg aufgrund von Corona oder nach Corona, wo eben auch die Schweizerische Nationalbank relativ schnell die Zinsen angehoben hat und das natürlich auch entsprechende Auswirkungen gehabt hat auf die Verfallrenditen der Obligationen. Und dann sehen wir aber dann auch ab 2023 im Prinzip wieder diesen Zinsrückgang, wo wir aktuell eben eine Verfallrendite haben. Also man muss sich das mal vorstellen, oder? Die durchschnittliche Verfallrendite von Obligationen in der Schweiz mit einer guten Qualität, sage ich jetzt mal, die liegt bei 0,5%. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz wichtige Zahl, die man eben verstehen muss, oder dieses 0,5%. Jetzt, grundsätzlich kann man ja sagen, okay, 0,5% wäre ja eigentlich noch relativ okay, oder? Ist besser als nichts, oder? Aber Obligationen sind natürlich überhaupt nicht risikofrei, das muss man auch wissen. Und beim Investieren geht es im Prinzip aus meiner Optik immer auch darum zu sagen, okay, wie gut werde ich entschädigt für ein eingegangenes Risiko? Das ist im Prinzip die entscheidende Frage. Und die Zinsen, ja, momentan geht man sicher davon aus, dass die Zinsen in der Schweiz stabil bleiben werden. Einige argumentieren, dass wir vielleicht auch bereits mal Negativzinsen sehen. Und da muss man sagen, sollte das zum Beispiel kommen mit Negativzinsen, oder, dann hätte das in der Kurzfristigkeit natürlich quasi eine positive Entwicklung auf die Preisentwicklung von Obligationen. Auf der anderen Seite kann es immer wieder natürlich auch zu Zinserhöhungen kommen. Ich glaube, das haben wir eben vorher gesehen, zum Beispiel Corona und so weiter. Und dann ist es natürlich auch ein substanzielles Risiko. Oder wenn, denn wenn die Preise steigen, dann, ja, dann fallen die entsprechenden Obligationenkurse. Und aktuell sieht man eben auch eine relativ hohe Restlaufzeit dieser Obligationen. Das heißt eben, durch diese Negativzinsphasen haben sich die Firmen, aber auch die Staaten haben sich natürlich längerfristig verschuldet, weil es dann günstiger war, sich zu verschulden. Und das haben wir jetzt hier eben auch auf der sogenannten Durationsseite gesehen beim Swiss Bond Index. Diese liegt aktuell ungefähr bei 7 Jahren. Und das ist eben, oder heißt übersetzt, dass es eben schon auch ein gewisses Zinsänderungsrisiko beinhaltet. Also nochmals zusammengefasst, man wird mit einem 0,5% entschädigt, hat aber trotzdem ein relativ großes Zinsänderungsrisiko, weil eben diese Laufzeiten sich ausgeweitet haben über die letzten Jahre. Unter dem Strich, was heißt das jetzt? Ja, eigentlich die SNB, der Leitzins ist bei null. Die 10-jährigen Eidgenossen, also wenn der Schweizer Staat ungefähr Geld aufnehmen möchte, oder, dann zahlt er ungefähr 0,35% für 10 Jahre. Und das zeigt natürlich auch, es gibt schon auch Risiken für Obligationen, das habe ich vorher ausgeführt. Und die Chancen sind aus meiner Optik quasi ja, sehr gering. Oder? Und da stellt sich natürlich für mich dann eben auch in den Diskussionen die Frage, eben, was machen wir jetzt mit diesem Teil? Also 0,5% Entschädigung brutto, notabene, versus diese Risiken, die ich da eingehen muss, oder möchte ich das überhaupt noch halten im Portfolio oder nicht? Die Alternativen sind leider nicht groß, oder? Du hast es vorher aufgezeigt, also man könnte vielleicht einen gewissen Teil zum Beispiel Gold allozieren, aber es ist natürlich dann auch nicht die gleiche Risikostufe, oder zweite Alternative ist im Prinzip Cash, oder? Und wir sprechen hier immer aus einer Optik von Privatanlegern, und das ist wichtig, oder bei institutionellen Anlegern, also konkret Pensionskassen und so weiter, dort sieht das einfach anders aus, oder? Weil da kann man nicht einfach 20% Cash halten oder so, das funktioniert leider nicht, oder? Auch aus regulatorischen Gründen, da muss man Obligationen kaufen, oder? Aber zusammenfassend möchte ich einfach sagen, was auch eine wichtige Frage ist, man darf natürlich diese Rendite nicht nur einfach brutto anschauen, also dieses 0,5%, sondern das ist dann nicht die Nettorendite. Die Nettorendite, da kommt noch einiges dazu in Form von Abzügen. Einerseits muss man natürlich die Zinserträge von Obligationen versteuern in der Schweiz als Einkommen. Das heißt, hier hat man einen gewissen Abzug. Und zweitens ist auch die Verwaltung oder die Aufbewahrung dieser Wertschriften natürlich im Normalfall nicht kostenlos. Und dann gibt es auch Transaktionsgebühren, man kann diese nicht kostenlos kaufen. Und schlussendlich stellt sich vor allem dann auch die relevante Frage, eben in einer Eigenumsetzung kann man sagen, okay, vielleicht kann man da noch von einer positiven Rendite ausgehen. Wenn man aber für quasi die Vermögensverwaltung dann noch einen Preis quasi setzt, oder, dann muss man aus der heutigen Optik, das ist zumindest meine Meinung, oder, einfach mit einer negativen Rendite oder fast garantiert negativen Rendite rechnen, oder. Und das sind, glaube ich, schon Punkte, die man sich überlegen muss, oder. Macht es noch Sinn, meine Portfoliostruktur oder meine Asset-Allokation in dieser Form, insbesondere nach Kosten? Und jetzt nimmt sich natürlich Wunder, Christian, bei dir als Vermögensverwalter, oder? Wie sieht das konkret bei euch aus, beziehungsweise führt ihr diese Diskussion auch mit dem Kunden, oder dass ihr irgendwo sagt, das macht vielleicht jetzt keinen Sinn, oder wie siehst du das eigentlich? Macht es vielleicht doch Sinn, einen gewissen Teil in Obligationen zu halten?
Also ich meine, alles, was du jetzt gesagt hast, oder, das ist extrem wichtig und das stimmt ja auch, oder? Das sind einfach mal die Zahlen und dann muss man sich, oder, vor dieser Frage, ja, da stehen wir auch, wir selber als Investoren, oder, was will ich noch mit diesem Asset und was kann mir so ein Asset noch bringen? Und dann die Kunden, die haben dann nochmals die Frage, ja, aber ich zahle ja euch auch noch dafür und dann bringt es ja nichts, wenn ihr dann eben 40%, sagen wir jetzt einfach mal, dass, klar, es gibt dann wieder auch verschiedene Bonds und so, wo dann die Verfallrendite höher ist, aber wenn wir das jetzt einfach mal grundsätzlich sagen, ja, die Zinsen sind wahrscheinlich nicht so hoch oder nicht höher nach allen Kosten, wie die Verzinsung, also ja, alle Kosten sind höher als die Verzinsung grundsätzlich, und dann ist auch noch das Thema, oder, hier reden wir von Nominalrenditen, wie hoch ist dann die Inflation, ja, in der Schweiz zum Glück bei 0%, im EU-Ausland ist es dann ein bisschen wieder höher, und ich glaube, ein paar andere wichtige Punkte hier sind noch, als Alleininvestment jetzt buy and hold, macht es schon weniger Sinn. Aber es macht, aus welchen Gründen kann es trotzdem Sinn machen? Das erste ist mal das, was ich am Anfang gesagt habe, oder? Nicht jeder Kunde kann einfach 100% Aktien kaufen. Oder ich würde sogar sagen, sehr viele Kunden können und wollen das nicht. Und dann muss man irgendwo anders investieren. Und dann muss man vielleicht zu einem gewissen Grad in diesen sauren Apfel beißen und sagen, ja, okay, ich kriege halt dort nicht viel Rendite. Und ja, da hast du gesagt, okay, das Downside ist höher. Ja, das ist es. Deshalb auch die Frage, ja, okay, eben immer die Frage, was mache ich, sagen wir mal, die Ausgangslage ist 60-40, was mache ich mit den 40%? Will ich alles in Bonds haben? Ja, ziemlich sicher nicht. Will ich einen gewissen Teil darin haben? Ja, trotzdem, oder ich spreche jetzt einfach als Anleger, weil, oder es ist nicht im Portfolio-Kontext, nicht allein das Asset entscheidend, wie ist das Rendite-Risikoprofil eines Assets, sondern wie ist die Korrelation zu den anderen Asset-Klassen und wie verhält sich dann eben dieses einzelne Asset im Portfolio-Kontext, oder wie sind die Korrelationen dort, und das ist ja dann eigentlich die eigentliche Diversifikation, oder the only free lunch in markets. Und da kann es dann schon Sinn machen, dass zumindest ein gewisser Teil noch in jetzt hier Staatsanleihen, sicheren Anleihen ist, weil je nachdem, wenn eine Krise kommt, und die letzten zwei Krisen, wenn wir jetzt das Jahr 22, also Krisen war einfach ein kleiner Bärenmarkt, oder jetzt auch Iran anschauen, ja, da haben Anleihen völlig versagt, weil beide quasi Krisen, um dieses Wort in Anführungszeichen zu sagen, den Ursprung in steigenden Zinsen haben, ja, und dann, oder dann nützen Obligationen in einem Portfolio-Kontext als Hedge nicht so viel, sondern im Gegenteil. Aber das muss ja in Zukunft nicht immer sein. Oder es muss nicht sein, dass jede zukünftige Krise oder Bärenmarkt, was auch immer, mit steigenden Zinsen und damit sinkenden Anleihenkursen einhergehen muss, sondern vielleicht das Gegenteil. Und deshalb die Hedging-Funktion von Anleihen, die würde ich nicht gleich abschreiben. Es ist aufgrund rein schon des Zinsniveaus, des Tiefen, ist das Potenzial, dass dieser Hedge gut funktioniert, wahrscheinlich deutlich tiefer wie in der Vergangenheit. Aus gutem Grund haben wir auch Anleihen tief gewichtet strategisch. In den aktiven Mandaten, ich habe vorhin gerade noch mal geschaut, haben wir seit Oktober 24 haben wir gar keine Anleihen mehr gekauft. Es war A im Bullenmarkt, und aber auch jetzt als Hedge, nein, das kaufen wir im Moment gar nicht. Kann sich auch wieder ändern. Und das hat dann die Frage, ja, eben, wie geht man damit um? Und da muss man halt dann am Kunden auch sagen, oder? Und da sind wir ja auch, wir sind eigentlich auch wie Privatanleger, oder? Wir sind nicht dazu verdammt, Anleihen zu kaufen, wo wir wissen, ja, der Kunde verliert damit nach allen Kosten Geld, und ja, aber wir kaufen es trotzdem, ja, damit wir halt dann unsere Gebühren kassieren können, weil unsere Aufgabe ist eine andere, sondern unsere Aufgabe ist, das Vermögen der Kunden bestmöglich zu verwalten. Halt mit unserem Anlageansatz, und da gibt es natürlich verschiedene, und das ist unsere Aufgabe. Und wenn der Kunde halt vom Risikoprofil halt so aufgestellt ist, dass er einen gewissen Teil Anleihen braucht, ja, oder uns zahlt der Kunde, dass wir das Vermögen über verschiedene Assetklassen, über verschiedene Wirtschaftszyklen möglichst gut verwalten und eine möglichst gute Rendite erwirtschaften, ja, und wenn es halt dann bedeutet, dass ein kleiner Teil halt in solchen Assets ist, die auch vielleicht für eine gewisse Zeit, wir wissen jetzt auch nicht, wie lange diese Tiefzinsphase wieder andauern wird, aber für Assetklassen, die für sich alleine genommen nicht so attraktiv sind, ja, das ist dann ein kleiner Nachteil, den man nicht ganz weglassen kann und den wir auch nicht ganz weglassen wollen, eben weil es geht immer ums Gesamtportfolio, um die Diversifikation, um die Korrelationen der Assetklassen im Portfolio. Und deshalb, doch, es kann Sinn machen, diese Anleihen oder gewisse Anleihen zu kaufen. Und da will ich auch noch einen wichtigen Unterschied machen, oder zu einer Bank. Oder eine Bank, also hat man bei uns schön gesehen in der Negativzinsphase, oder wo die Notenbank, bei uns ist in der Schweiz jetzt der Zins bei 0%, aber der war auch bei minus, glaube ich, 0,75, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf jeden Fall negativ. Und wenn halt da dann die Bank anstatt, weil eben da war es vielleicht dann nicht so interessant, um Anleihen zu kaufen, und dann haue ich einen Teil ein bisschen in Gold, einen Teil ein bisschen in Cash, aber wenn ich das dann als Bank großflächig mache und meinen Kunden sage, jetzt einfach als Beispiel, ja, wir halten jetzt 10% in Cash, dann zahle ich dafür bei der Notenbank dann die Negativzinsen, oder? Das sind dann extrem hohe Kosten. Und deshalb, ja, kann man da leider von einer Bank auch nicht so erwarten, dass sie dann sagt den Kunden, ja, jetzt gehen wir halt aus den Anleihen raus, sondern die Kunden bleiben halt da investiert und die Kunden wissen es halt auch nicht, oder? Aber mir als Anleger und als Kunde ist das dann eigentlich ziemlich egal, und da haben wir als Vermögensverwalter halt dann schon viel die größere Flexibilität, und wenn es opportun ist, oder? Cash ist auch nur eine Asset-Klasse von vielen und es gibt Marktphasen, wo es Sinn machen kann, in Cash zu sein. Also im Moment zum Beispiel, oder? Wir haben das Risiko abgebaut, aber deshalb sind wir nicht in Anleihen gegangen, weil es einfach vom Makroumfeld keinen Sinn macht, oder? Ja, die Ölpreise steigen, der Dollar steigt, die Zinsen steigen. Ja, logisch kaufe ich keine Anleihen. Ja, dann haben wir jetzt das Geld einfach kurzfristig in Cash geparkt. Und ja, die Kunden zahlen dafür für diese Zeit uns Gebühren und sie kriegen keinen Zins auf diesen Cash, oder? Das ist bei 0%. Aber eben, sie zahlen uns dafür, dass wir das Geld richtig möglichst gut verwalten. Und da agieren wir einfach so, wie wir selber als Anleger agieren, oder? Und gewisse schlechte Sachen lassen sich halt einfach nicht vermeiden.
Okay, gut, danke. Also wir sind schon wieder deutlich fortgeschritten in der Zeit. Eben vielleicht eher noch dazu eben meine Meinung, oder abschließend, oder? Also ich empfehle das aktuell, gar keine Obligationen, oder? Und mache das privat ja auch so, oder? Und empfehle das entsprechend auch meinen Kunden, und sondern lieber dieser Teil, wenn man diese Risikostruktur nicht hat, oder wenn man ein bisschen risikoavers unterwegs ist, dann lieber diesen Teil momentan auf Cash liegen lassen. Das ist meine persönliche Meinung. Ist klar, sollte man wieder mal in die Situation kommen, dass man Negativzinsen bezahlen müsste auf den Cash-Guthaben, dann ist das natürlich nochmals eine andere Situation. Und man muss natürlich dieses Cash schon auch bewirtschaften im Sinne, dass man eben auch hier das Risiko im Auge behält und dann entsprechend ja auf verschiedene Institute verteilt. Das ist auch ganz entscheidend, oder? Weil Cash ist ja dann doch auch ein gewisses Risiko, genau gleich wie alle anderen Anlageklassen auch, oder? Und dort ist einfach das Risiko dann schlussendlich die Bank, oder?
Und die Inflation.
Wie?
Und die Inflation.
Natürlich die Inflation, ist klar. Aber eben momentan, du hast es vorher gesagt, oder? Es gibt Marktphasen, wo es da mal sinnvoll sein kann, halt dann real quasi eine negative Rendite zu erwirtschaften. Aber da möchte ich persönlich nicht noch ein Bondrisiko dazu haben. Aber ja, eben die Meinungen gehen auseinander und ich finde es einfach eine sehr, sehr spannende Diskussion, die aus meiner Optik eben einfach offen geführt werden muss. Und das ist ja das Zentrale, oder? Wenn wir auch diese ganzen Strategiefonds da draußen anschauen, ich meine, da gibt es Strategiefonds, die haben Milliardenvermögen drin, oder? Das ist schon verrückt, dann, wenn wir das nach Kosten anschauen, dass vielleicht auf der Hälfte des Portfolios quasi eine garantiert negative Rendite ist. Dann muss man einfach sagen, das macht keinen Sinn, und das wissen die meisten Leute leider nicht, die in solche Vehikel investieren, und das sollte sich einfach als Tipp da auch nach draußen mal jeder seine Portfoliostruktur anschauen, gerne mit uns auch diskutieren, oder, zu diesem Thema, was gibt es hier für Alternativen, beziehungsweise bin ich hier noch richtig aufgestellt für die Zukunft?
Ja, unbedingt, oder? Und gerade diese Strategiefonds, oder, die sind ja vom Konzept, da bist du buy and hold, also kaufst du die Anleihen buy and hold, und das ist dann schon zumindest fragwürdig.
Ja. Gut, also wir sind gut, schon dann, über der Zeit. Ja,
sollen wir noch die Zuschauerfrage machen?
Wieder nicht drin.
Tut mir leid, der Zuhörer, müssen wir echt nochmal entschuldigen, dann machen wir das nächste Mal.
Gut. Ich finde ja, also es ist mir jetzt zwar nicht recht, oder? Jetzt bin ich da sehr gut. Aber sonst mache ich es wirklich auch in 2 Minuten, könnte ich auch, oder?
Gut, ja, komm, machen wir das kurz. Jetzt kommt es nicht mehr drauf.
Dann sind wir auch wieder offen für neue Fragen. Also gut. Ich habe mich da ein bisschen vorbereitet bzw. recherchiert. Es geht ja darum, die Frage, ist quasi die ganze Quantencomputertechnologie eine Gefahr für Bitcoin, beziehungsweise wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, mit Bitcoin beschäftigt, dann ist man ganz sicher mal auf dieses Thema gestoßen in letzter Zeit. Das war wirklich ein großer Diskussionspunkt auch, oder? Und vielleicht eben ganz kurz, wir sind beide, glaube ich, keine Bitcoin Expertin im Sinne vom Technischen her, dass wir das jetzt einordnen können, ist das tatsächlich eine Gefahr oder nicht? Oder die Meinungen gehen hier auch extrem auseinander bei den Experten, wie schnell dass das eben gehen könnte. Ich glaube, wichtig in diesem Kontext ist eigentlich zu erwähnen, es betrifft hier nicht das Netzwerk, also nicht die Blockchain von Bitcoin, sondern es betrifft gewisse Adressen, also Wallet-Adressen, wo man eben seine Bitcoins hält oder wo die Bitcoins schlussendlich zugewiesen sind. Und es betrifft insbesondere ältere Adressen oder es betrifft Adressen, wo man schon mal Bitcoin versendet hat über das Bitcoin-Netzwerk. Dann ist es in der Theorie möglich, dass man über den sogenannten Public Key, den man eben dann sieht in der Blockchain, quasi mit einem Quantencomputer im Prinzip den Private Key errechnen könnte. Das so in der Theorie. Und das Bitcoin-Netzwerk bzw. diese Core-Developer, die eben die Bitcoin auch anpassen können, auch hier in der Theorie, die haben das Thema natürlich auch schon aufgenommen, haben hier auch bereits eine Lösung mal vorgeschlagen, nennt sich BIP 360, also Bitcoin Improvement Protocol, muss das jetzt ablesen. Und hier wird bereits, eben es wird ausgetauscht über dieses Thema, wie kann man das in Zukunft implementieren, wie kann man das Netzwerk im Prinzip so anpassen, dass man eben gegenüber dieser vielleicht kommenden Gefahr dann auch geschützt ist. Und da wird jetzt auch bereits getestet. Also es ist nicht so, dass das kein Thema ist, sondern logischerweise, das wird entsprechend diskutiert. Ich glaube, der relevante Punkt hier aus meiner Optik ist insbesondere, jetzt etwas eine andere Sicht einzunehmen, oder? Wenn das tatsächlich möglich wäre, dann stellt sich für mich vor allem auch ein bisschen die Frage aus ökonomischer Sicht, oder? Wer hätte dann noch Interesse? Weil was sicher bleiben wird, ist, es braucht sehr große Ressourcen oder einen sehr großen Ressourceneinsatz in Form von Energie natürlich auch, in Form von Kosten, die diese Quantencomputer natürlich auch verursachen, um so einen Angriff zu starten. Und dann stellt sich natürlich hier ein bisschen die Frage, ja, wenn das tatsächlich möglich wäre, dann ist die Frage, wer hat da noch Interesse? Weil wenn so ein Angriff kommen würde, dann wäre das Vertrauen in Bitcoin so zerstört, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das natürlich entsprechend riesige Implikationen auf den Kurs haben könnte und dann Bitcoin wahrscheinlich irgendwo Richtung wertlos geht oder Richtung Null geht, oder? Und dann macht es natürlich keinen Sinn, im Prinzip hier Ressourcen reinzugeben, sehr teure Ressourcen, damit man dann quasi im Prinzip Bitcoin zerstören kann oder man wird dann quasi Bitcoin zerstören. Oder? Da stellt sich dann die Frage, wer hätte dann noch überhaupt ein Interesse daran? Oder? Das sind meine kurzen Ausführungen.
Ja, finde ich super gut, konzis und auch noch mein Senf aus Anlegersicht oder genau das, was du gesagt hast, Marco. Und das Zweite noch, oder wenn ich die Macht oder die Technologie habe, so etwas zu machen, ja, vielleicht hole ich mir dann etwas anderes zuerst wie Bitcoin, vielleicht gibt es da noch interessantere Sachen, so Atomcodes oder so, und dann auch wieder aus Anlegersicht, ja, auch da wird wieder ein Grund mehr, diversifiziert zu sein, nicht alle Eier in einen Korb zu legen und dass halt, wenn dieses Risiko, das lässt sich nicht ganz ausschließen, eintreten sollte, ja, dass ich halt dann nicht mein ganzes Vermögen verliere. Dann lass uns doch jetzt abschließen, Marco, dass wir wenigstens auch unter 50 Minuten sind. Vielen lieben Dank, liebe Zuschauer und Zuhörer, für die erneute Aufmerksamkeit. Wir werden uns wirklich bemühen, mal die 30 Minuten zu erreichen. Aber ich glaube, heute hatten wir auch wieder ein spannendes Thema. Wir hätten eigentlich auch noch viel mehr darüber reden können. Aber in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, wenn ihr Fragen habt, auf www.ringthebell.ch oder info@ringthebell.ch. Einfach eine E-Mail droppen und sonst überall uns erreichen, wo ihr uns findet, im Internet und so weiter. Und natürlich den Podcast immer weiterempfehlen, damit auch dieser wachsen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Super, danke vielmals. Ganz schöne Zeit und bis bald hier auf dem Kanal.